ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hundertfach hat er es immer wieder betont. Wir verlassen die EU am 31. Oktober. Das ist nun in 2 Tagen. Und wir wissen, diesen Termin kann er nicht halten. Aber wie geht's weiter im Brexit-Drama? Eines steht seit dem Abend fest. Die Briten werden noch vor Weihnachten am 12. Dezember an die Wahlurnen gerufen. Darauf hat Johnson spekuliert. Eine breite Mehrheit hat er am Abend im Unterhaus dafür bekommen. Nur was wollen die Kandidaten von Tory, Labour und Co. eigentlich? Für was stehen sie? Bei Johnson ist klar, er hofft auf eine Mehrheit, um das Land endlich aus der EU zu führen. Ob das aber auch die britischen Bürger wollen, wird sich zeigen. Julie Kurz.
Manchmal zahlt sich Hartnäckigkeit eben aus. 4-mal hatte es Boris Johnson versucht und am Ende hat er bekommen, was er wollte. Das Parlament stimmt für Neuwahlen und das auch noch deutlich.
The eyes to the right, 438.
438 zu 20 Stimmen. Der Premier hatte auf diesen Moment hingefiebert. Doch eine Reaktion gibt er am Abend nicht mehr ab. Er feiert im Stillen in der Downing Street den Etappensieg, bevor er im Wahlkampf noch mal richtig Gas geben dürfte. Das Ziel, die Mehrheit ausbauen, den Brexit durchziehen. Aber auch die anderen Parteien haben sich längst in Stellung gebracht. Brexit ist schlecht für das Land. Es sind die Liberalen, die sagen, dass sie den Brexit stoppen wollen. Es ist eine einfache Botschaft. Und wir wissen, dass da draußen Millionen genau darauf warten. Zum 3. Mal in 4 Jahren müssen die Briten an die Wahlurnen. In diesem Pub nimmt man die Nachricht von Neuwahlen sportlich auf. Alle sehen sich nach Klarheit und doch ist man sich nicht sicher, ob man die auch bekommt. Das Land ist in der Mitte gespalten. Du kannst so viele Wahlen machen, wie du willst. Du wirst nie eine klare Mehrheit bekommen. Nur eines scheint mit der Entscheidung im Parlament klar. Das Land dürfte einen der niederträchtigsten Wahlkämpfe der Geschichte bekommen. Und das mitten in der Adventszeit. Welch Brexit-Bescherung.
Riesenschreck heute auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund. 20 Minuten hat Wirtschaftsminister Altmaier gesprochen. Dann wollte er zu seinem Platz zurückgehen. Doch er stolperte und fiel von der Bühne auf den Hallenboden. Schnell waren Sanitäter da. Die Nachrichtenagentur dpa spricht gerade davon, dass Altmaier ohnmächtig war und sich das Nasenbein gebrochen habe. Am Abend meldete sich der Wirtschaftsminister dann selbst aus dem Krankenhaus. Über Twitter schrieb er, aus Erprellungen und Platzwunden habe er sich offenbar keine ernsten Verletzungen zugezogen. Vor seinem Sturz hatte Altmaier ein neues Digitalprojekt vorgestellt. Denn da hat Deutschland viel Nachholbedarf. Michael Heusen.
Diese Modellstadt ist gut vernetzt. Industrie 4.0 in Miniatur. Deutschland dagegen hat großen Nachholbedarf. Immer wieder mussten sich Bundeskanzlerin Merkel und ihre Minister die Kritik anhören, dass dadurch langfristig Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will dagegenhalten, etwa mit einer europäischen Datencloud. Unglücklicherweise stürzte der Minister nach seiner Rede von der Bühne und musste verletzt in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht werden. Der Gipfel wurde nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt mit einer eindeutigen Mahnung der Kanzlerin.
Europa muss im Grundsatz alles können. Und das, was mich am meisten besorgt, ist, dass gerade die Verwaltung von Daten, auch von Wirtschaftsdaten, aber auch von Konsumentendaten, in ganz wesentlichen Bereichen bei amerikanischen Unternehmen zum Beispiel liegt. Ich habe nichts gegen fairen und freien Wettbewerb, aber wir geraten damit in Abhängigkeiten.
Die europäische Lösung, die der Bundesregierung vorschwebt, Gaia X, eine Art virtuelles Rechenzentrum. Daten werden nicht beim Unternehmen selbst gespeichert, sondern über das Internet dezentral auf vielen verschiedenen Servern weltweit. Bislang beherrschen US-Firmen wie Microsoft oder Amazon Web Services den Markt. Die Gefahr dabei ist, es gilt nicht das strenge deutsche Datenschutzgesetz. So könnte etwa die amerikanische Regierung von amerikanischen Firmen die Herausgabe von sensiblen Daten verlangen. Die deutsche Industrie würde eine europäische Lösung begrüßen.
Das ist ein seltenes Bild, was Sie hier sehen. Es sind die Chefs der 3 Geheimdienste in Deutschland. Und die geben naturgemäß ungern Auskunft darüber, was sie gerade so treiben. Aber dieser Termin, einmal im Jahr, der ist Gesetz. Dann stehen der Chef des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdienstes dem Kontrollgremium im Bundestag Rede und Antwort. Alle drei Geheimdienstler sprachen davon, dass die Bedrohung durch Rechtsextremisten in Deutschland stark gestiegen sei. Und besonders problematisch sei, dass man die rechte Szene nicht mehr klar vom Bürgertum unterscheiden könne. Carla Reiter.
Björn Höcke, Chef des rechten Flügels der AfD. Gestern noch als ein Gewinner der Thüringen-Wahl in der Bundespressekonferenz, heute Gegenstand der öffentlichen Befragung der Nachrichtendienste durch das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags.
Das ist eben die neue Rechte, die den geistigen Nährboden bietet, eben für solche Radikalisierung. Und dazu zähle ich eben auch die von uns als Verdachtsfall beobachteten Teilorganisationen der AfD, nämlich den Flügel und die Junge Alternative.
Die Sicherheitsbehörden richten ihren Blick auf den Rechtsradikalismus, auch in den eigenen Reihen. Auf die Mehrheit der Beamten, so Haldenwang, sei zwar Verlass, aber zuletzt gab es immer wieder rechtsradikale Vorfälle im öffentlichen Dienst. Zum Beispiel bei der Frankfurter Polizei, aus der heraus die Anwältin Seda Bascha-Yildiz bedroht wurde.
Es hat mich dann auch sprachlos gemacht, als ich dann aus der Presse Monate später erfahren habe, dass es aus dem Polizeirevier und vielleicht auch Polizeibeamte sind. Also wenn wir uns auf unseren Sicherheitsapparat nicht verlassen können, dann kann der Rechtsstaat einpacken.
Dagegen kämpft der Präsident des Verfassungsschutzes Haldenwang und legt heute seinen Plan vor.
Wir befinden uns also in einem intensiven Austausch mit den Landesämtern. Wir wollen ein Lagebild für das gesamte Bundesgebiet erstellen. Und ich erhoffe mir davon, dann eben Rückschlüsse darauf, die Frage beantworten zu können. Gibt es möglicherweise auch rechte Netzwerke im öffentlichen Dienst?
Ein Überblick verschaffen. Den Parlamentariern ist das nicht genug. Es gäbe schon ausreichend Anzeichen für rechtsradikale Beamte in den Behörden.
Deswegen braucht es meiner Ansicht nach eine ganz klare Nulltoleranzlinie im Hinblick auf Antisemitismus. Und wie man die disziplinarrechtlich auch im öffentlichen Dienst abbildet, das hat sich für mich noch nicht ganz erschlossen.
Bascha-Yildiz hat noch Vertrauen in die Behörden. Denn die erkannten schnell, dass die rechtsradikalen Bedrohungen aus der Polizei selbst kamen.
Ich appelliere an jeden Beamten dieses Landes, der einen Eid auf unsere Verfassung geschworen hat, dass er sich auch dementsprechend verhält, nämlich unsere Verfassung verteidigt, die Menschenwürde verteidigt.
Die Verfassung verteidigen. Im parlamentarischen Kontrollgremium fordern die Präsidenten der Nachrichtendienste dafür heute noch mehr Stellen für die Sicherheitsbehörden.
Wenn in der Familie jemand pflegebedürftig wird, dann verändert das alles. Das System Familie gerät dann ins Wanken. Denn Beruf und Pflege unter einen Hut zu bekommen, ist eine enorme Kraftanstrengung. Meist sind es dann die Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren oder ihren Job ganz aufgeben. Und dann springt oft Hartz IV ein. Das führt allerdings auch dazu, dass Frauen weniger verdienen und auch weniger in die Rentenkasse einzahlen. Und was folgt, ist Altersarmut. Anke Hahn.
Heute gibt es Salat zum Mittagessen. Salat und scharfes Hühnchen, weil Kuno das so mag. Amina Runge kümmert sich seit Jahren um ihren kranken Freund, ihren früheren Arbeitskollegen. Der 77-Jährige hat Diabetes, ist herzkrank und braucht Hilfe. Einen Pflegedienst kann er sich nicht leisten und außerdem ist Amina Runge eine vertraute Person. Seine Rettung.
Ich wäre schon längst eingegangen. Ehrlich. Wirklich wahr. Also ich war manchmal verzweifelt, ne? Und das ist immer so, wie als würde die Sonne aufgehen.
Für Amina Runge ist die Pflege eine Herzenssache. Sie hat schon ihre Eltern betreut. Kuno hilft sie ehrenamtlich. Anfangs hat die IT-Trainerin noch stundenweise gearbeitet, aber das ist nicht zu schaffen.
Ich musste aufgeben. Das funktioniert nicht mehr. Es ist ja, je älter er wird, umso mehr Hilfe braucht er.
Und jetzt braucht sie Hilfe. Um Kuno betreuen zu können, lebt sie von Hartz IV. Eine typische Situation für pflegende Angehörige und Freunde, sagt Susanne Hallermann, die einen Verein für Betroffene leitet. Pflege berge die Gefahr von Armut, vor allem für Frauen.
70% der Menschen, die pflegen, sind Frauen. Und die pflegen im Durchschnitt 63 Stunden in der Woche. Ohne freies Wochenende, ohne freie Feiertage, ohne Anspruch auf Urlaub. Das heißt, wenn ich 63 Stunden in der Woche arbeite und das über mehrere Jahre, im Durchschnitt 8,3, kann ich oftmals meinen Beruf nicht mehr ausüben, muss ihn reduzieren oder ganz aufgeben.
Der Sozialverband hat in einem Gutachten belegt, was das für die Pflegenden bedeutet, wenn sie mal alt sind und Rente beziehen. Zwar zahle die Pflegekasse Rentenpunkte, doch das reiche nicht, Altersarmut drohe.
Wir brauchen eine Lohnersatzleistung, um diese Phase der Pflege finanziell abzusichern. Aktuell haben wir das gar nicht. Man pflegt auf eigenes Risiko.
So wie Amina Runge, die schon, als sie ihre Eltern pflegte, ihre Arbeitszeit reduziert hat. Sie hat eine ganz klare Entscheidung getroffen.
Was ist wichtiger, dass ich, was ich, 50-Stunden-Woche mache und 3.000, 4.000 Euro nach Hause schleppe oder gerade so, dass es für Sprit, Essen und Miete reicht und dann aber ab zur Mutter.
Sie ist froh, bis zu deren Tod bei ihrer Mutter gewesen zu sein. Und sie will auch für Kuno sorgen, solange der es braucht. Dafür ist sie im letzten Jahr sogar ausgezeichnet worden. Darauf ist sie stolz. Aber sie fände es noch viel besser, wenn Staat und Gesellschaft die wichtige Arbeit der Pflegenden auch finanziell würdigen würden.
Von einer starken Frau zu einer anderen. Isabel Allende gilt als eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. 51 Millionen verkaufte Bücher sprechen da für sich. 1975 floh sie nach dem Pinochet-Putsch in Chile nach Venezuela. Später wanderte sie in die USA aus, wo sie heute auch lebt. Ihre eigene Geschichte hat sie auch immer in ihren Büchern verarbeitet. Flucht, Vertreibung, irgendwo ankommen und eigentlich doch nie zu Hause sein, das sind die Themen von Allende. So auch ihr neuer Roman, die Bürgerkriegsfluchtgeschichte, Dieser weite Weg. Das neue Werk hat die Schriftstellerin heute in Hamburg vorgestellt. Andreas Hilmer.
Die Grande Dame der südamerikanischen Literatur, Isabel Allende, beim Harbourfront Festival. Sie floh vor der Diktatur in Chile nach Venezuela, lebt jetzt schon länger in den USA. In 23 Büchern hat sie meist ihr Lateinamerika erklärt, zwischen Migration und Flucht. Ich bin doch überall eine Fremde, aber meine Wurzeln, die sind in meinen Büchern. Auch ihr neuester Roman ist wieder eine historische politische Familiensaga. Und mit dem Herzen ist Allende natürlich auch im Heimatland Chile, wo dieser Tage Millionen für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen. Seit über 30 Jahren herrscht dort ein politisches und wirtschaftliches System, das sehr große Ungleichheit erzeugt hat. Der Reichtum des Landes liegt in den Händen von ganz wenigen. Allende zeigt sich heute als kompetente und nachdenkliche Chronistin. Sie war mit dem Dichter Pablo Neruda bekannt und ihre Bücher haben sie um die ganze Welt reisen lassen. Sie ist eine kluge Beobachterin. Die Geschichte bewegt sich immer und dies ist gerade ein dunkler Moment, aber ich habe lange genug gelebt, um optimistisch zu bleiben. Das neue Buch widmet Isabel Allende Menschen, die hoffen. Ihre Werke wurden in 35 Sprachen übersetzt. Sie berichten auch in Zeiten von Vertreibung, am liebsten von der Liebe, die trotz aller Probleme ihren Weg findet.
Zum Sport. Heute Abend zweite Runde im DFB-Pokal. 8 Spiele standen an, da gab es so manche Überraschung. Die Bayern konnten nur mit allergrößter Mühe eine Blamage gegen Bochum abwenden. Zunächst saßen so Superstars wie Lewandowski, Coutinho und Müller nur auf der Bank und prompt geriet der FC Bayern mit 0:1 in Rückstand. Wollen wir nicht drüber reden, kommentierte der scheidende Bayern-Präsident Hoeneß zur Pause. Zur zweiten Hälfte kam dann das Trio und verhinderte mit Mühe und Not ein peinliches Zweitrunden aus. Endstand 2:1. Benedikt Brinser.
Es war verdammt knapp, das weiß auch Thomas Müller. Die Bayern gewinnen am Ende glücklich gegen den Zweitligisten Bochum.
Heute speziell war es echt, eine schlechte Leistung von uns. Lief sehr viel schief und ich denke, da muss jeder von uns hier an die eigene Nase packen, wie wir heute gespielt haben.
Torjäger Lewandowski zunächst auf der Bank. Auf dem Platz tun sich seine Kollegen richtig schwer. Und der 16. der zweiten Liga geht nach 36 Minuten sogar in Führung. Vorlage Blum und dann das Eigentor von Alphonso Davies, das für Frust beim Unglücksraben und für Sorgenfalten bei den Bayern-Bossen sorgt. Der Rekordmeister wacht erst spät auf. Der Ausgleich in der 83. Minute, Kimmich als Wegbereiter und Gnabry als Vollender. Bei den Bochumern schwinden dann die Kräfte. Wenig später gibt es Rot für Verteidiger Bella Kotschap, der den Ball erst vertändelt und sich dann nicht anders zu helfen weiß, als die Chance mit der Hand zu verhindern. Den Bayern gelingt schließlich noch der Lucky Punch. Der eingewechselte Thomas Müller mit dem 2:1 in der 89. Minute.
Der VfL hat es heute klasse gemacht. Wir hingegen die erste Stunde, die ersten, ich sage mal 70 Minuten überhaupt nicht. Erst dann sind wir ins Rollen gekommen.
Die Bayern weiter. Überzeugend war das aber mal wieder nicht.
Bayer Leverkusen schlägt den SC Paderborn und beklatscht den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. In der Bayer-Arena war die Werkself schon in der Anfangsphase gefährlich. Bellarabi auf Kevin Volland, Yannick Huth im Paderborner Tor nach 3 Minuten. Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem Leverkusen die besseren Chancen hatte. Wieder Bellarabi mit der Vorlage, diesmal auf Alario, 1:0 für Leverkusen nach 25 Minuten. Auch danach waren die Gastgeber das bestimmende Team. Doch die Werkself ließ einige gute Chancen ungenutzt, wie hier durch Havertz und Alario. Nur 1:0 zur Pause. Für Peter Bosch und seine Leverkusener wurde es noch ein nervenaufreibendes Pokalspiel. Paderborn gab sich nicht geschlagen und hatte einige gute Chancen zum Ausgleich. Sousas Schuss geblockt durch Amiri. 10 Minuten vor dem Ende hatte dann Mamba die beste Möglichkeit, Paderborn in die Verlängerung zu schießen. Radetzky rettete den Leverkusener Sieg.
Ja, so ein Spiel musst du einfach gewinnen. Klar wissen wir auch, dass es nicht unser bestes Spiel war, aber wir haben auch viele Spiele in den Knochen in den letzten Wochen und da müssen wir solche Spiele einfach gewinnen, egal wie.
Paderborn unterliegt knapp mit 0:1 und verabschiedet sich aus dem DFB-Pokal, immerhin per Handschlag.
Riesenjubel in Saarbrücken. Die Mannschaft von Trainer Dirk Lottner steht nach einem echten Kraftakt gegen den 1. FC Köln im Achtelfinale des DFB-Pokals. Nach einer torlosen ersten Halbzeit geht Saarbrücken in Blau-Schwarz in der 53. Minute durch Christopher Scheuch mit 1:0 in Führung. Paradise-Freistoß auf den Ex-Kölner zur umjubelten 1:0 Führung. 4 Minuten später baut Saarbrücken die Führung sogar aus. Die Kölner können dem schnellen Spiel des Gastgebers nur hinterherlaufen. Gilian Jurcher zum 2:0. Nach 71 Minuten das erste Lebenszeichen des Bundesligisten. Nationalspieler Jonas Hector mit dem 1:2 Anschlusstreffer. Köln ist nun bissiger und schneller. Jenikes Pass von Kingsley Schindler abgefangen. Cordoba auf Simon Terodde und der 2:2 Ausgleich in der 84. Minute. Aber der FC Saarbrücken gibt sich nicht auf. Kians Frös auf den zielsicheren Tobias Jenike und hinein ins Saarbrücker Glück. Der 3:2 Siegtreffer in der Nachspielzeit.
Es fühlt sich einfach geil an, mit einem Regionalligisten einen S-Ligisten auszuschalten. Und ja, das ist ein tolles Gefühl, sehr emotional gewesen.
Saarbrücken steht erstmals seit 2013 wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals und darf sich auf ein weiteres Fußballfest im heimischen Stadion freuen.
Und hier die anderen Ergebnisse dieses Fußballabends. Duisburg-Hoffenheim 0:2. Freiburg Union Berlin 1:3, Hamburg Stuttgart 1:2 nach Verlängerung, Darmstadt Karlsruhe 0:1 und Bielefeld Schalke 2:3. Ja, ganz schön kalt ist es inzwischen in weiten Teilen Deutschlands. Dazu scheint zwar oft die Sonne, im Süden kann es aber auch mal regnen. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht bleibt es im Süden meist bedeckt mit Regenfällen. Sonst ist es klar. In einigen Regionen bildet sich Nebel oder Hochnebel. Der löst sich am Tag vor allem am Nordrand der Mittelgebirge nur zögernd auf. Sonst vielerorts Sonnenschein, im Südwesten und Süden gebietsweise Regen. Die Höchstwerte reichen von 4 Grad auf der Schwäbischen Alb bis 12 Grad am Oberrhein. Morgen Nacht Tiefstwerte zwischen 6 und minus 4 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Die nächsten Tagesschau-Nachrichten, die hat dann Thorsten Schröder für Sie gegen 3.20 Uhr. Und bis dahin sehen Sie 3 Folgen der 6-teiligen Serie Die Stadt und die Macht. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Schlafen Sie gut oder kommen Sie gut durch die Nacht.